Ja, Halleluja, Jesus, wir geben dir all Ehre, wir danken dir, dass du präsent bist. Du sagst, wenn wir uns zu dir hin versammeln, bist du in unserer Mitte. Du warst gegenwärtig, aber du bist auch heute hier gegenwärtig. In diesem Raum, in diesem Gottesdienst und in den Wohnzimmern, in den Schlafzimmern, in den Küchen, wo auch immer jetzt jemand uns sieht. Wir danken dir, dass deine Gegenwart dort ist, deine Kraft. Und Vater im Himmel, wir schauen auf zu dir. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist jetzt hier wirksam ist, Menschen berührt, die in Nöten sind. Hier sind einige Personen vielleicht gerade mitten in einer Krise. Und inmitten dieser Krise, in der wir ja leben, Corona-Krise, ergeben sich andere Krisen ganz persönlich bei einem zu Hause. Und das ist normal, weil Krisen sind Verstärker. Krisen bringen einfach Probleme, die schon immer da waren, irgendwie zum Vorschein und es poppt hoch. Und vielleicht warst du überrascht von Dingen, die in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Familie irgendwie hochgepoppt sind. Aber ich möchte dir sagen, das ist kein Problem für Gott. Denn wenn diese Krisen gerade jetzt verstärkt werden und sichtbar werden, dann ist genau die richtige Zeit, dass Gott dir begegnet in dieser Krise. Und ich bete gerade dafür. Ich sage, Gott, komm in diese persönlichen Krisen jetzt gerade hinein, wo jemand in Eheproblemen steckt, wo jemand mit anderen Sachen rumstruggelt. Verstehe mal, Krisen sind Verstärker, die einfach in der Situation Probleme, die sowieso schon irgendwo da waren im Hintergrund, plötzlich emporpoppen lassen. Aber Gott ist da, um diesen Problemen zu begegnen. Und er möchte sie lösen in dieser Krise, nicht nach der Krise. Sag nicht, ach, nach Corona werden wir das Ding anpacken. Nein, jetzt ist Gott hier, um dir in deiner Krise zu begegnen. Oder es gibt Leute, die einfach, weil sie isoliert waren von anderen, plötzlich mit irgendwelchen Dingen wieder angefangen haben, die sie selber als Sünde und falsch empfinden und du bist da reingegangen und bist vielleicht verstrickt in irgendwelchen Bindungen oder Sachen, die du gar nicht so tun möchtest. Aber Gott will dich heute neu an sein Herz ziehen. Er möchte dir begegnen. Er verurteilt dich nicht wegen dem, was passiert ist, sondern er liebt dich. Und er möchte, dass du jetzt die folgende Zeit in der Krise, weil sie ist noch nicht vorbei, aber diese folgende Zeit in der Krise nutzt, um dich neu mit Gott und seiner Gegenwart einzuladen. Gott ist hier, er ist genau, ich spüre es so stark, er ist jetzt hier in diesem Raum, wo wir uns bewegen, aber er ist genau auch in deinem Zimmer, er ist in deiner Lebenssituation. Und ich bete darum, ich sage, Vater, gib Antworten heute in diesem Gottesdienst. Lebensverändernde Antworten, Worte, die den einzelnen Wurzeln und Gründen in dir, sodass wir alle gemeinsam hinterher aus der Krise stärker rausgehen, als wie wir hineingegangen sind. Danke für deine wunderbare Wirksamkeit. Du bist hier. Halleluja. Amen. Amen. Ja, ich habe mich schon riesig auf diesen Gottesdienst hier gefreut. Es ist der letzte voraufgezeichnete Gottesdienst, den wir hier haben werden. Das habt ihr schon gehört durch die Moderation von Maren. Der letzte voraufgezeichnete Gottesdienst. Das heißt, wir haben in den vergangenen Wochen uns in der Regel donnerstags getroffen. Das war abends, das war nach einem langen, arbeitsreichen Tag, dann ein Gottesdienst gedreht. Das hat richtig Spaß gemacht, das war toll. Aber wir wollen jetzt einen nächsten Schritt gehen. Heute hier, dieser Tag ist kein Donnerstag, es ist quasi von euch aus gesehen gestern. Es ist der Samstag. Wir haben hier um 10 Uhr gestartet. Ich möchte allen Mitarbeitern danken, auch hier im Raum. Ihr habt euch früh aufgemacht heute an diesem Samstag, damit wir einen Tag später, da sind wir jetzt am Sonntag, diesen Gottesdienst hier erleben können. Und das ist ein Zwischenschritt. Ein Zwischenschritt zu dem, dass wir an Pfingsten, dem 31. Mai, also kommenden Sonntag, das erste Mal eine Live-Aufzeichnung haben werden. Das heißt, wenn du nächsten Sonntag um 10 Uhr deinen Fernseher anmachst, deinen Laptop anmachst, dein iPhone anmachst oder was immer, um uns hier auf YouTube zu sehen, dann sind wir live im Jesuszentrum mit den Mitarbeitern. Wie du gehört hast, können wir die Gottesdienste noch nicht so feiern, wie wir wollen. Das heißt, ein wichtiger Part bei uns im Gottesdienst ist Worship, ist Anbetung. Weil wir nennen Gottesdienst Gottesdienst, weil es ein Dienst zu Gott hin ist. Wir ehren ihn. Gott hat, als wir hineingingen in die Halle, gesagt, dieses Haus soll ein Haus der Anbetung sein. So, Anbetung ist zentral und das praktizieren wir. Und weil wir das noch nicht machen können mit öffentlichen Singen und Maske ab und so weiter, darum bleiben wir bei diesem Format, dass wir also jedes Mal auf YouTube sein werden, 10 Uhr, bis es dann singmäßig wieder möglich ist und wir hier feiern können. So, ich sehe das schon alles hier gefüllt im wunderbaren Worship. Und ich glaube, dass es nicht mehr so lange dauern wird, aber in der Zwischenzeit, und darauf kommt es an, lasst uns einfach wirklich zu Hause 10 Uhr sonntags morgens versammeln. So, ich finde es toll, wie viele Leute uns sehen. Momentan sind viel mehr Leute verlinkt mit diesem Gottesdienst, als wie sonst in diese Halle reinpassen würden. Man kann das hochrechnen, wie viele Leute letztendlich dabei sind. Aber die Anzahl derer, die es direkt um 10 Uhr sehen, ist ungefähr nur ein Drittel unserer Church. Und ich würde ermutigen, dass wir ab Pfingsten, das ist also kommenden Sonntag, ab Pfingsten 2020, 31.05., wirklich präsent sind um 10 Uhr. Weil das macht richtig was mit uns. Dass man weiß, okay, Sie im Jesuszentrum Kassel, in dem Gebäude vom Jesuszentrum, besser gesagt, in der Halle, zeichnen das auf. Aber ich hier bin um 10 Uhr mit dabei, egal wo. Und dann noch Folgendes. Wenn wir Worship haben, sei nicht ein Beobachter. Sei nicht jemand, der einfach sagt, oh ja, wie machen die das jetzt da? Und so zurücklehnen und mal gucken, wie das so läuft. Sondern warum wir genau so Gottesdienst feiern, ist, dass wir unsere Zelte erweitern wollen. So, hier haben wir 1000 Quadratmeter in diesem Saal und können Gottesdienst feiern. Wir erweitern unseren Gottesdienstraum auf die Summe der Wohnzimmer oder auf die Summe der Wohnungen, die wir haben hier in Kassel und Umland. Und überleg mal, wie groß das ist. Und dann kannst du im Worship, in der Anbetung, kannst du singen, was das Zeug hält. Wenn dein Nachbar dich am nächsten Tag anspricht oder klingelt noch und sagt, was ist denn bei dir los? Dann sagst du, ja, wir haben gerade Worship extended, erweiterten Worship mit ganz, ganz vielen. So, versuch einfach wieder neu, die Zeit einzuloten auf 10 Uhr morgens, dass wir uns versammeln, gemeinsam Gott erleben, weil da ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft Gottes, die sich ereignet, die da ist, die präsent ist, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und Jesus anbeten und dann erwarten, du, Herr, wirkst in diesem Gottesdienst. Dann werden wir einiges noch verändern in den Gottesdiensten. Ich möchte viel mehr interaktiv den Gottesdienst gestalten. Das heißt, ich möchte sehr gerne, dass wir Feedbacks haben von dem, was irgendwo passiert. Wenn du also etwas erlebst, aufgrund dessen, was du heute hier erfahren hast oder gehört hast, dann melde es einfach zurück. Schreib uns eine E-Mail ins Jesuszentrum Kassel hinein, heute Nachmittag noch. Schreib einfach, das ist mir wichtig geworden, hier bin ich absolut gebläst und gesegnet worden. Gib uns Feedback. Oder was du auch machen kannst, ist, zeigne eine kurze Videobotschaft auf dein Handy oder wo immer und bring uns diese Nachricht. Wir können nicht garantieren, dass all diese Nachrichten, die wir bekommen oder Video-Messages, dass sie dann auch in die Öffentlichkeit gebracht werden. Aber indem du es uns sendest, gibst du uns dann die Freiheit, das irgendwo vielleicht einzubetten inmitten einer Predigt oder hinterher anschließen, sodass wir alle viel mehr Anteil haben an dem, was überhaupt passiert. Um den Gottesdienst herum. So, wir erweitern unsere Zelte. Das ist ein Bild aus der Bibel, wo gesagt wird, mach dein Zelt weit, deine Pflöcke spanne weit. Wir machen das und nutzen diese Zeit der Corona-Krise als Gelegenheit, um unsere Zelte zu erweitern, haben natürlich im Fokus, dann hier wieder zu sein und den Worship gemeinsam zu erleben. Preis den Herrn. Das nochmal so vorneweg. Ach so, ich war ja zum Predigen da, genau. Das ist noch eine gute Idee, das kommt jetzt gleich sofort. Und wir sind schon mittendrin. Es geht heute darum, dass wir eine ganz persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Wir sagten in der Einladung schon, Gott hat kein Corona, er trägt keine Gesichtsmaske, du kannst ihm absolut nahe kommen. Und wir schauen uns heute an, dass Jesus einen Fokus gehabt hat. Einen Fokus, weshalb er hier war, warum er diente, was er wollte. Und zwar, er wollte die Menschen, er wollte dich und mich zum Vater führen. Gott ist Vater, Sohn, Jesus, Heiliger Geist. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, da siehst du, das ganze geht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Weg, auch ein Weg, auf den du dich aufgemacht hast, weil du gespürt hast, auch wenn du vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, aber du hast gespürt, da ist etwas, ich will da reingehen, da ist mehr, als was ich bisher in meinem Leben habe. Und Jesus sagt, er ist der Weg und er ist die Wahrheit. Das ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass wir auf die Wahrheit hören, weil es gibt so viele Fake News, es gibt so viele andere Informationen, die hinterher wieder nicht stimmen, sich herausstellen, dass sie nicht stimmen. Jesus sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und dann kommt's, niemand kommt, hier ist der Fokus von Jesus, niemand kommt zum Vater als durch mich. Also das Ganze, worum es Jesus ging, ist die Menschen, die Menschheit zurückzuführen zum Vater. Darum ist er gestorben, für unsere Sünden. Er wollte, dass diese Sache, Sünden, also was zwischen uns stand, Sünde heißt Trennung, Distanz. Er wollte, dass das, was uns distanzierte von Gott, was uns trennte von Gott, dass es aufgehoben wurde, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber warum? Damit wir zum Vater kommen können. Also Zielpunkt und Fokus ist der Vater. Ich lese drei Bibelstellen, die das nochmal ganz konkret zeigen. Johannes 10, also Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 30. Da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus sagt an anderer Stelle, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Jesus und der Vater, sie sind eins. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich nehme noch hinzu, Johannes 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, das tut ebenso auch der Sohn. Das heißt, wie hat Jesus gelebt? Jesus hat so gelebt, dass er morgens, wenn er wach wurde, ich will mal sagen, auf seinen geistlichen Monitor geschaut hat. Das war sein Blick zu Gott, dem Vater. Die Richtung ist ja nicht interessant, so wie dieser Monitor, wo der jetzt steht, ja, weil dieses oben ist ja nicht eine Himmelsrichtung, sondern oben ist, wenn wir sagen, Gott ist oben, ist, er steht über allem. Ja, wenn wir auf der anderen Seite des der Erde sind, sagen wir auch oben, ist eine andere Richtung. So, es kommt nicht auf irgendeine Richtung an, wo Gott ist, sondern er ist über allem. Und Jesus schaute auf zum Vater, also auf diesen inneren Monitor und sagte, was tut der Vater jetzt? Was möchte er heute tun? Und er tat das, was der Vater tat. Also der Vater agierte an himmlischen Orten und Jesus hat das einfach, was er den Vater tun sah, gemacht. Warum? Damit wir sehen, wie Gott der Vater ist. Die Leute hatten ja kranke Vorstellungen von Gott dem Vater. Da geht Jesus mit seinen Jüngern spazieren oder unterwegs, sagen wir mal, keine Ahnung, jedenfalls waren sie unterwegs. Ja, und was passiert? Sie sehen einen, der blind geboren da sitzt. Der muss betteln, halt eben, armer Mensch, blind, hat keinen Verdienst. Und die Jünger kommen mit Jesus in eine theologische Diskussion. Sie sagen, Jesus, erläuter uns mal, was ist mit dieser Person los? Hat er gesündigt, dass es ihm nicht gut geht, oder haben seine Eltern gesündigt? Und ich sage es jetzt einfach mal mit meinen Worten. Jesus sagt, hey, wie krank ist das denn? Wie bescheuert ist das denn? Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Hier, diese Person ist krank und soll geheilt werden. Das heißt, Jesus schaute auf zum Vater, dem Vater der Väter, der Vater von dieser ganzen Menschheit. Er schaute, was ist im Herzen des Vaters, des Allmächtigen, weil Gott ist allmächtig. Was würde ein allmächtiger Vater tun, wenn er sein Kind blind sieht? Was würdest du tun, wenn du allmächtig wärst und dein Kind ist blind? Du würdest dafür sorgen, dass diese Blindheit verschwindet, dass dein Kind geheilt wird. So, Jesus schaute, was tut der Vater? Und er brachte das einfach auf die Erde, wie im Himmel, so auf Erden. Das war seine Vision, das, was der Vater tut in Himmel, an himmlischen Orten, dass das hier auf diese Erde kommt. So was Jesus tat, er heilte die Kranke, weil er konnte nicht mit ansehen. Und der Vater konnte nicht mit ansehen an himmlischen Orten, dass seine Kinder krank sind. Jesus brachte also das, was auf dem Herzen des Vaters war, er brachte das direkt in das Alltagsgeschehen, weil die Leute teilweise ein absolut abgefahrenes, krankes Bild von Gott hatten. Heute haben Menschen Bilder von Gott, dass sie sagen, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott zulassen, dass Corona da ist? Eine interessante Frage. Aber wir sind als Menschen hier auf dieser Erde in Eigenverantwortung. Wir haben so viel Bockmist angestellt, in dem, wie wir mit der Schöpfung umgegangen sind, wie wir miteinander umgegangen sind. Wir sind als Menschen eingesetzt in Verantwortung für diesen Planeten. Und die Dinge, die geschehen, haben eine Auswirkung, oder die negativen Sachen, die geschehen, haben grundsätzlich eine Auswirkung, letztendlich im Sündenfall, in dem der Mensch sich distanziert hat von Gott und nicht mehr mit Gott zusammenleben wollte. Wir sind wie verlorene Söhne, die unser Kapital verspielen, krank und deprimiert geworden sind. Aber der himmlische Vater hat ein Verlangen, den Menschen zu begegnen. Und kommt Jesus gerade auch mit dieser Story raus. Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja, es geht immer um den Vater. Wie sieht der Vater die Menschheit? Wie sieht er seine Kinder? Er sieht sie wie verlorene Kinder. Und sicherlich kennst du diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Du kannst es auch als eine Geschichte von der verlorenen Tochter beziehen, wie auch immer. Es ist die Menschheit, die sich entfernt hat von Gott. Und dieser verlorene Sohn hatte sich gesagt, hey Alter, rück raus mit deiner Knete. Ja, ich will mein Erbe ausgezahlt haben, auch wenn du noch nicht tot bist. Aber ich erkläre dich für tot, indem ich sage, ich will mein Erbe ausgezahlt haben. Ich will mein Leben leben. Und dieser verlorene Sohn ging hin und verprasste, heißt es im alten Luther-Übersetzung, sein Kapital, lebte letztendlich irgendwo bei den Schweinen, lebte von diesem Futter der Schweine. Und dann fing er an zu überlegen und sagte, wie war es im Hause meines Vaters? Wie ist ein Ort von dem himmlischen Vater, der dich nach Hause ruft? Und dieser verlorene Sohn, er plötzlich machte sich auf. Und er fing an zu überlegen und er sagte, ich zitiere also aus Lukas 15, jetzt Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ich will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Dieser verlorene Sohn merkte, da ist was zwischen mir und dem Vater und ich bin eigentlich nicht würdig, zu Gott zu kommen. Aber ich will wenigstens irgendwie bei seinen Tagelöhnern arbeiten. Sein, da geht es mir besser als total getrennt von Gott. Und er machte sich auf, ging zurück und dann heißt es hier im folgenden Vers, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Und ich möchte dir sagen, Gott sieht dich. Er sieht genau deine Überlegung, wo du sagst, könnte es vielleicht wahr sein, dass es diesen Gott gibt. Könnte meine Sehnsucht, die ich in mir trage, die Sehnsucht nach Erfüllung, die Sehnsucht nach Liebe, könnte es das sein, dass letztendlich da mir etwas fehlt, weil ich diesen himmlischen Vater, denjenigen, woher alles kommt, weil ich den noch nicht kennengelernt habe. Und es zieht dich etwas zurück, zu Gott zu kommen. Und du überlegst, vielleicht könnte ich ja mal anfangen zu beten. Vielleicht könnte ich mal zu ihm reden. Du hast bei dir selbst vielleicht schon ein Gebet formuliert, welches du Gott zu Gott hin sagen könntest. Und ich möchte dir hier sagen, der Vater, er sah diesen Sohn, er sah den Sohn oder er sieht auch heute hier eine Tochter vielleicht, die sagt, ich will umkehren und zu meinem Vater zu gehen. Und der Vater wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das ist genial. Ich meine, in der damaligen Kultur wurde ja diese Geschichte erzählt. Da hat ein herrschaftlicher Vater mit Haus und Hof und all dem, was hier vorhanden war, er hat sich erhaben gefühlt. Er wäre niemals entgegengerannt sein Kind, auch nicht einem, was nicht fortgelaufen wäre. Und das Laufen mit einem langen Gewand, was man ja hatte, das war ein Gewand hochziehen, damit man nicht stolperte und dann laufen. Das heißt, er hat sich zum Affen gemacht für andere, die sagten, was hat der denn für ein Verhalten, sich gegenüber einem Sohn zu verhalten, der aus seinem Haus fortgezogen ist. Aber dem Vater war es sowas von egal. Er drückte seinen Sohn und er küsste ihn. Der Kuss ist hier das Entscheidende, weil die Bedeutung eines Kusses war ein Zeichen der Versöhnung und war ein Zeichen, ich vergebe dir alles, was vorgefallen ist. Das heißt, bevor der verlorene Sohn irgendwie noch sein Gebet äußern konnte, bevor er sagen konnte, Herr, es tut mir leid, bevor er dieses Gebet aufsagen konnte, was er auswendig gelernt hatte, was sage ich dem Vater, wenn ich zu ihm komme, sagt der Vater, vergiss es, ich vergebe dir alles und ich möchte nicht nur, dass du einer meiner Tagelöhner bist, sondern du darfst mein Sohn sein. Verstehe, mit dieser Geschichte wollte Jesus einfach den Leuten zeigen, da gibt es einen himmlischen Vater. Und er ist dein Vater, er ist der Ursprung allen Lebens, er ist der Vater der Väter, er ist derjenige, der dir heute hier begegnen möchte. Und wir könnten Story nach Story durchgehen von Jesus. Speisung der 5000, ja, die Jünger sagen, hey, die Leute haben alle Kohldampf, entsende sie nach Hause, dass sie essen gehen können. Jesus schaut auf zum Vater, das Vaterhaus Gottes. Das ist doch nichts, wo man die Leute wegschickt, woanders essen zu gehen. Das Vaterhaus Gottes ist ein Haus der Versorgung. Da ist ein Ort zu essen. So schaute er auf zum Vater und sagte, können wir was machen? Vater sagt, ja, machen wir. Und es gab die Speisung der 5000. Es ging immer darum, dass der Vater sich darstellte in seinem Sohn. Story nach Story können wir da durchgehen. Ich nehme noch, weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, aber ich gucke mal, die Geschichte mit der Frau, die gesteinigt werden sollte. Da hatte eine Frau Ehebruch begangen, die Frommen, und zwar wirklich die Frommen, Pharisäer, Schriftgelehrten, sie zerrten diese Frau einfach vor Jesus hin und sagten, schau dir diese Frau an, sie hat gesündigt, sollen wir sie steinigen? Und ich meine, wir alle würden sagen, auf keinen Fall steinigen, ist ja schrecklich, aber die Kultur damals und das Gesetz vor allen Dingen damals. Das Gesetz sagte, diese Frau muss gesteinigt werden. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sagen, diese Frau soll gesteinigt werden. Wenn Jesus jetzt sagt, was meinst du, wenn Jesus sagen würde, die soll nicht gesteinigt werden, dann würde er gegen das Gesetz handeln. Ja, so als wenn ich jetzt hier irgendwie euch auffordern würde, etwas gegen unser Gesetz zu tun. In der Lage wäre Jesus gewesen. Oder aber, Jesus würde etwas sagen von wegen, nein, steinigt sie nicht, dann wäre er in dieser Lage gewesen, wenn er gesagt hätte, steinigt sie, dann wäre es entgegengesetzt all dem gewesen, was Jesus vorher verkörpert hatte. Also, jetzt kommen diese Leute zu Jesus und sie haben überhaupt nicht die Probleme dieser Frau oder die Frau als Persönlichkeit im Auge, sondern sie haben nur eins im Sinn, wir wollen Jesus aufs Kreuz legen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wollten Jesus aufs Kreuz legen. Das war alles, was sie im Sinn hatten. Und Jesus spürt das, er spürt diese Atmosphäre. Und was macht Jesus? Garantiert, was wir vorher gehört haben. Er schaut auf zum Vater. Er sagt, Vater, was tust du? Weil der Vater im Himmel wollte sich zeigen in Jesus, seinem Sohn. Weil Jesus machte nur das, was der Vater tat an himmlischen Orten. Das heißt, der Vater, Jesus, repräsentiert jetzt in dem Vater, beugt sich nieder, fängt an zu schreiben am Boden irgendetwas, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall, als er aufgestanden ist, sagt er zu allen, die da stehen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die Bibel sagt, sie sind alle verduftet, weil sie alle hatten irgendwie Dreck am Stecken, wie wir auch. Keiner von uns ist ohne Sünde. Alles, worum es hier ging, ist ein Vater-Tochter-Moment, wo der Vater im Himmel nur eins im Sinn hat, wie kann ich meine Tochter, diese Frau, aus ihrer Situation herausbringen und ihr einen guten Ruf wiederherstellen. So können wir durch die ganzen Geschichten gehen. Eine letzte Geschichte, die Prostituierte, Lukas 7, 38. Da kommt eine Prostituierte in das Haus eines Pharisäers. Jesus ist dort und sie sieht Jesus. Und sie sieht Jesus und ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen, aber sie fängt an zu weinen. Sie spürt diese Annahme von Jesus und ihre Tränen tropfen auf die Füße von Jesus. Und sie nimmt ihre Haare und reinigt damit diese Füße und anschließend fängt sie an, Jesu Füße zu küssen, weil sie einfach merkt, dieser Jesus, er repräsentiert etwas von einer solchen Liebe, die habe ich noch nie auf der ganzen Welt gesehen. Sie fühlt sich angezogen von dieser Liebe und salbt seine Füße. Ich würde mir überlegen, wenn ich in so einer Situation stecken würde, ich würde sagen, wie komme ich aus der Nummer jetzt hier wieder raus, ohne dass Leute irgendwas Blödes über mich denken? Ich würde irgendwie versuchen, was zu rechtfertigen oder zu sagen oder Moment, lieber Ordner, kommt jetzt und helft mir in dieser Situation. Jesus ließ das alles geschehen, ihm war es scheißegal, was irgendjemand denken würde. Warum? Weil es dem Vater im Himmel scheißegal ist, was irgendjemand denkt. Er hatte nur eins im Sinn: einen Raum geben dieser Frau, die in Not war, ja, die gesündigt hatte. So beschreibt es hier die Bibel, die vieles getan hatte, was verkehrt gewesen ist. Und dann in dieser Story schaut Jesus die Frau an. Das finde ich interessant. Er schaut die Frau an und spricht zu dem, der ihn eingeladen hatte, zu Simon, diesem Pharisäer. Er schaut die Frau an und spricht dabei zu dem Pharisäer. Sagt, hey, ich bin hier reingekommen in dieses Haus, Simon. Keiner hat mir die Füße gewaschen. Jesus saß mit dreckigen Füßen noch dort. Keiner dachte, Jesus wäre so wertvoll, dass man ihm wie normalerweise allen Gästen die Füße waschen würde. Er sagt, du hast es nicht getan. All das, was du hättest tun können, tun sollen, das hat diese Frau getan. Sie hat viel geliebt und darum sind ihre Sünden ihr vergeben. Sie hat viel geliebt, darum sind ihre Sünden ihr vergeben. Meine Güte, ich jetzt hier als Theologe, ich würde sagen, Moment, das stimmt aber irgendwas, verstehe ich jetzt nicht ganz von dem, was Theologie bedeutet, wie man Sündenvergebung bekommt. Wenn ich mich melde als Matthias Jordan und sage, das stimmt aber irgendetwas nicht, Jesus, überleg, Vater, überleg, Gott sagt, mir ist egal, was du überlegst, Matthias, mir ist egal, was du denkst, weil du bist nicht Gott, du bist nicht derjenige, der hier bestimmt, was Sache ist, sondern ich schaue in das Herz dieser Frau und ich als Vater im Himmel, will mich ihr erweisen und ihr das zusprechen, was ihr zukommt. Und Jesus sprach zu dieser Frau, dass ihre Sünden vergeben waren und sie waren vergeben. Versteh einmal, in den ganzen Geschichten von Jesus geht es immer nur darum, dass er uns zeigen möchte, wie der Vater ist, dass er uns zum Vater führen möchte, dass er dich zum Vater führen möchte, auch ganz persönlich. Auch von Menschen, die an Jesus glauben, haben manche sich so weit bewegt, dass sie eine Beziehung zu Jesus aufgebaut haben. Und das ist wunderbar und das ist gut. Überleg mal deine Gebete, die du betest. Es ist gut, wenn du mit Jesus redest. Aber Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er will dich weiterführen, mit ihm zusammen an der Seite, dass du zum Vater kommst. Dass du den Vater kennenlernst, wie der Vater ist. Und ich möchte dich ermutigen, in deinen Gebeten, auch als Christ, ruhig einmal den Vater anzusprechen. Jesus benannte das in Johannes 16, 23, und dann komme ich zum Ende. Er sagt, an jenem Tag, das ist, wenn er, Jesus, aufgefahren ist zum Himmel, dann werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Er will uns führen zum Vater. Versteht, Jesus ist der Weg. Er ist der einzige Erretter. Er ist Gott, aber er will uns hineinführen in eine Beziehung zum Vater. Und ich möchte dich auch als Christ ermutigen, nicht allein mit Jesus zu reden, nicht allein mit dem Heiligen Geist zu reden, sondern mit Gott, dem Vater. Denn der Vater sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Er sucht solche. Und du lernst den Vater kennen, indem du in Augenblicken wie diese einfach eine Response, eine Antwort bringst zu dem, was du gehört hast. Wenn du heute hier gehört hast, dass Gott der Vater ist, dass er dich liebt, dass er in dein Leben kommen möchte, dann gib ihm eine Antwort. Dann sage, hier bin ich und ich möchte dich als meinen Vater heute annehmen. Und ich werde gleich mit dir gerne ein solches Gebet beten, wo du den Vater annehmen kannst. Durch Jesus Christus, der einzige Weg dazu ist. Aber es geht noch weiter. Es geht, dass du als derjenige, der schon glaubt, dass du hineingeführt wirst von Jesus, von dem Heiligen Geist, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, um eine ganz persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, zu haben. Und es geht dann darum, dass diese Beziehung, die du aufbaust, dass du die lebst zu anderen hin. Denn Jesus sagt in Johannes 20, da habe ich nochmal eine Bibelstelle, ich wollte eigentlich aufhören. Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wofür sind wir Christen hier auf dieser Erde? Wir sind fürs Gleiche da, wie Jesus da war. Das heißt, wir sind dafür da, dass die Leute den Vater kennenlernen. Dass wir sehen, was tut der Vater in dieser Situation und wir verhalten uns wie der Vater. Dass wir großzügig sind, dass wir voller Liebe sind, dass wir überlegen, wie ist der Vater? Und Jesus tut Folgendes. Ich lese noch einmal Johannes 20, 21. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wir feiern nächste Woche Pfingsten. Jesus sagt, ich sende euch, den Vater zu repräsentieren. Ihr Christen, ich sende euch, den Vater zu repräsentieren hier auf dieser Erde. Baut eine Beziehung der Anbetung, der Liebe, ein Response. Seid Anbeter zu Gott, dem Vater, auf und repräsentiert den Vater. Das heißt, im Alltagsleben, du überlegst, was würde jetzt der Vater tun? Der Vater würde dafür sorgen, dass, wenn jemand krank ist, er gesund wird. Das heißt, ich gebe die Möglichkeit, lege die Hände auf, bete für Menschen. Der Vater würde nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern der Vater würde lieben. Überleg bei dir selbst in dieser Woche auch einfach, was würde der Vater tun? Schreib es dir vielleicht auf in ein Booklet, in ein Journal. Überleg diese Dinge und geh erste Schritte in dem Bewusstsein, du bist als Christ hier auf dieser Erde, um den Menschen den Vater zu zeigen. Und du kannst dem Vater nur so zeigen, wie du ihn selber kennengelernt hast. Das heißt, zwei Dinge belaufen parallel. Das eine, in den Zeiten Anbetung und den Zeiten, die du dir nimmst, wie heute und jetzt hier, dass du dem Vater näher kommst und sagst, ich bin auf diesem Weg, mehr von ihm zu bekommen, mehr von seinem Geist erfüllt zu werden. Denn sein Geist befähigt, Jesus hauchte sie an, er befähigte sie damit, diesen Auftrag zu erfüllen. Lass uns in dieser Woche das ganz klar überlegen, wie können wir den Vater repräsentieren und erste Schritte da drin gehen. Und jetzt möchte ich abschließen mit denen beten, die sagen, zum allerersten Mal möchte ich diese Entscheidung treffen, Gott als meinen Vater anzunehmen und Jesus als meinen Erlöser. Wenn das dein Anliegen ist, bete ich jetzt ein Gebet. Und du darfst es beten. Und ich bitte, dass alle anderen mitbeten, innerlich mitbeten, weil es geht jetzt hier um Vater-Tochter-Momente. Es geht um Vater-Söhne-Momente. Da, wo du als Sohn und Tochter oder Tochter des Vaters zurückkommst an sein Herz. Und du kannst so beten, dass du zum Beispiel sagst, Vater im Himmel. Dann bete, Vater im Himmel. Ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Ich will dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Fernab von aller Religion. Einfach diese persönliche Beziehung. Jesus, komm du in mein Leben. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Fehler. Ich komme jetzt zurück zu Gott, dem Vater. Und indem du so zurückkommst, wird wirksam, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich vollbracht hat. Er spricht dir zu, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und er segnet dich als sein Kind. Er sagt, lerne den Vater nun kennen im Himmel, der dich so unendlich liebt. Und ich spreche den Segen Gottes aus über jeden Einzelnen jetzt hier. Ich sage, der Herr, er segne dich. Er behüte dich in dieser Woche, ganz nah an dem Herzen des Vaters zu bleiben und erste und weitere Schritte zu gehen, den Vater im Himmel zu repräsentieren. Du bist gesegnet in dem Namen von Jesus. Amen.